Ich freue mich, heute Morgen hier vor euch stehen zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe die letzte Woche nicht so viel Zeit gehabt, aber in der vorletzten Woche immer mal wieder abends mein Fernseher angeschaltet. Und da kam es, das, was um diese Jahreszeit immer kommt. Die typischen Jahresrückblicke. Menschen 2011, besondere Ereignisse, die nochmal ganz neu beleuchtet wurden von Günther Jauch und Co., die dann die Menschen interviewen, die irgendwas Besonderes erlebt haben, was Besonderes geleistet haben. Dabei muss man sagen, eigentlich sind wir noch gar nicht am Jahresende vom Kalender her. Warum dann bitte einen Rückblick? Warum nicht erst einen Rückblick anfangen im Januar? Dann könnte man doch erst richtig Rückblicke machen, oder? Wir sind doch noch mitten dabei. Ich muss sagen, Advent ist der Beginn eigentlich eines neuen Kirchenjahres. Da beginnt für uns Christen eigentlich die neue Zeitrechnung. Und wir haben uns als Gemeinde dem so ein bisschen angeschlossen. Wer genau aufmerksam geschaut hat im Vorfeld, da liefen hier so ein paar Folien durch, unter anderem auch Aufbruch Montag. Das ist unser neues Motto für das nächste Jahr. Und da habe ich einfach für euch noch ein paar Hinweise. Falls ihr also noch kein Geschenk habt, wir werden im nächsten Jahr 6 Wochen Aufbruch Montag, Glaube am Montag machen. Dazu kann man dieses Buch erwerben, dort hinten am Infostand, aber nicht nur dieses Buch. Auch Hinweise zu dem Hauskreis kann man dort bekommen. Und wer sagt, ach, ich möchte mich ein wenig besinnen, dem möchte ich das Aufatmen empfehlen. Alle 3 Materialien bekommt ihr hinten am Infostand. Aufbruch Montag für das neue Kirchenjahr bei uns hier, nachdem wir in diesem Jahr das Jahr der Bibel hatten. Jahresrückblicke. Ich weiß nicht, was euch so bewegt hat im letzten Jahr. Vielleicht gibt es auch für den einen oder anderen Musikbegeisterten ein besonderes Lied, was er mitgenommen hat. Etwas, was ihn besonders berührt hat über die Zeit, woran er sich sofort erinnert und mit dem er etwas ganz Besonderes verbindet. Vielleicht nennt der ein oder andere da so einen Popsong, vielleicht der ein oder andere ein klassisches Stück. Mir ist zum Beispiel, wenn ich an Gemeinde und Musik denke, immer noch dieses Orchester im Ohr. Und heute haben wir Heidelbrass, das ist eine super Sache. Es bleibt hängen. Lieder bleiben hängen. Sie haben etwas, ja, was Emotionen ausdrückt. Was den Kern trifft. Manchmal. Manchmal auch nicht. Und ich glaube, den Juden im Exil in Babylon, als die Jesajas 2. Gottesknechtslied gelesen haben, ihnen das bekannt wurde, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, das ist der neue Hit. Damit können wir richtig gut leben. Die sind im Exil weggeführt aus dem gelobten Land und erleben, dass andere die Herrschaft haben. Erleben, dass sie eben nicht im Heil leben, wie sie sich das selber vorgestellt haben. Im 1. Gottesknechtslied, das Daniel Rentschler ja uns schon vorgestellt hat, da ging es ja mehr so um die Einführung von diesem Gottesknecht. Und ich werde diesen Begriff ein bisschen genauer erklären noch in der Predigt. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Motto, Gott macht die Musik. Gott macht die Musik. Und ich möchte das 2. Gottesknechtslied jetzt nicht vorsingen, dann würdet ihr davonlaufen. Ich möchte es gern lesen und ihr könnt hier vorne mitlesen. Und zwar aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Jesaja 49, 1 bis 6. Zum besseren Verständnis lese ich nicht aus der Guten Nachricht, sondern aus der Einheitsübersetzung. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wenn man diesen Text das erste Mal so liest, dann ist er ganz schön dicht. Und ich musste mich erstmal richtig einlesen und ich wünschte euch eigentlich die Zeit dafür, dass wir diesen Text noch 2 oder 3, vielleicht sogar 4 Mal lesen, um dem Ganzen erstmal so richtig auf die Spur zu bekommen. Es geht vor allen Dingen hier nicht darum, wie im ersten Lied, dass der Gottesknecht eingeführt wird. Hier geht es um seine persönliche Berufungsgeschichte. Und ich überschreibe das Ganze mit Gott sieht mehr im ersten Teil. Gott sieht mehr als nur die Musik, die wir hören. Hier wird beschrieben, wie der Gottesknecht ausgestattet wird, wie er berufen wird und was seine Aufgabe ist. Und beim ersten Lesen wird einem gar nicht klar, was ist denn das überhaupt für ein Mann? Oder wird hier das ganze Volk Israel angesprochen? Wer ist das? Ein Freiheitskämpfer? Wer genau mitgelesen hat, der wird festgestellt haben, dass hier steht, du bist mein Knecht, Israel. Ist es das ganze Volk? So wie die Juden das sagen? Ich glaube, am schlüssigsten ist die Erklärung, dass hier eine Person angesprochen wird, die aus dem Volk Israel herauskommt. Es vertritt, es repräsentiert. Und Jesaja, der beschreibt uns diese Person sehr gut. Und doch, als ich den Text ein paar Mal gelesen habe, blieb ich immer wieder an einem Vers hängen, nämlich am Vers 4. Ich dachte, ich arbeite vergeblich. Steht da. Hab meine Kraft umsonst und nutzlos eingesetzt. Da hat Gott einen Menschen berufen und dieser Mensch hat sich berufen lassen. Und der stellt sich ganz Gott zur Verfügung und man spürt, dieser Mensch, der wird von Gott gebraucht, es geht was vorwärts. Man nimmt Dynamik auf, man fängt so richtig an, Begeisterung zu zeigen. Es geht voran im Reich Gottes. Das ist das Erste. Es entsteht eine Dynamik. Hier wirkt etwas, hier geht etwas vorwärts. Gott segnet die Arbeit, es geht in die richtige Richtung. Und man selber hat auch noch seinen Anteil daran. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo der Wind sich dreht. Es geht nicht mehr vorwärts. Im Gegenteil, es geht rückwärts. Die Dynamik ist auf einmal weg. Und obwohl man noch einmal versucht, noch mal eine Schippe draufzulegen, erweist sich auch dieser Einsatz irgendwie als Strohfeuer. Er verbrennt scheinbar ohne Nutzen. Man denkt, man arbeitet vergeblich. Irgendwie verbrenne ich meine Kräfte umsonst. Ich brenne aus, würde man heute sagen. Vielleicht habt ihr so eine Situation schon mal erlebt. Vielleicht habt ihr so einen Gedanke auch schon geäußert, wie hier dieser Gottesknecht den äußert. Alle Mühe und jede Stunde, die man so investiert hat, in Hauskreis, in Gespräche, in der Jugendstunde, wo auch immer, die scheint zu verpuffen, von jetzt auf gleich. Der Glaube bereitet einem keine Freude mehr. Im Gegenteil, da ist nur noch Frust, den man erlebt. Und viele aus der Umgebung machen es dann einem auch noch schwerer, wo man dann sagt, naja, man wusste schon vorher, dass das ein Strohfeuer wird. Es ist ein Punkt, an dem Glaube schier keinen Sinn mehr macht. Man engagiert sich und bekommt einen Tritt dafür. Man läuft sich die Hacken ab und einem werden unlautere Motive unterstellt. Man kämpft für Jesus, man sieht kein Ergebnis. Es folgen Zurechtweisungen, was man alles hätte besser machen können. Was optimaler hätte laufen dürfen, oder? Und man wird ganz klein da drin. Genau das erlebt der Gottesknecht hier. Und ich muss sagen, er ist mir sehr sympathisch. Denn so ein Gedanke, den habe ich auch schon gehabt. So ein Gefühl, das kenne ich. Ich setze mich ein mit voller Kraft für Gemeinde, nehme die Nächstenliebe absolut ernst, mein Gewissen ist auf Modus fein gestellt und unterm Strich ist manchmal ein Minus zu sehen. Und das kann durchaus durchschlagen auf die Beziehung zu meinem Gott. Da wird aus dem Gebet mal schnell einfach nur noch das Abladen von meinem Frust. Aus den betenden Händen werden dann eher Fäuste. Ich jammere mich und ärgere mich, dass Gott nichts tut. Ich versinke in meinem Selbstmitleid und frage mich, ob er sich denn überhaupt den Richtigen rausgesucht hat, der es hier schon nicht auf die Reihe kriegt. Wie will er denn durch mich arbeiten, wenn ich hier schon nutzlos bin, wenn ich bei dem kleinsten Auftrag schon versage? Wie bitte soll das gehen? Da setze ich mich doch lieber in meine Reihe und sage nichts mehr und tue nichts mehr. Gottes berufener Diener sagt, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft eingesetzt und habe nichts erreicht. Aber während Erfolglosigkeit heute vielleicht mit unseren modernen menschlichen Methoden dazu geführt hätte, dass man diesen Gottesknecht feuert, so scheint es hier etwas anderes zu geben. Es scheint sogar so zu sein, dass so ein Satz, wie dieser Gottesknecht es sagt, dass es ein Beweis ist für echte Berufung. Ein Beweis ist für echte Berufung. Dieses Gefühl gehört zum Knecht Gottes sein. Das erlebt David, das erlebt Josua, das erlebt Mose. Alle waren sie Knechte Gottes, sie werden so genannt. Und alle waren sie an einem Punkt, wo sie gesagt haben, mir reicht's, es ist hier am Ende, ich verbrenne meine Kraft umsonst. Das Ding, das können wir abhaken. Wir brauchen hier nicht mehr weiterzugehen. Und selbst Jesus erlebt hier auf dieser Erde, dass Menschen in Scharen weglaufen und sagen, sowas, was du erzählst, das brauchen wir nicht. Das kann so nicht sein. Es geht sogar so weit, dass er seinen Jünger fragt, wollt ihr auch noch gehen? So weit geht es selbst bei Jesus. Er wird beschimpft, er wird angespuckt, er wird geschlagen. Er, der Knecht Gottes, weiß nicht mehr weiter am Kreuz und ruft dort, warum Gott hast du mich verlassen? Der Knecht Gottes, Jesus selber, scheinbar gescheitert. Ich muss sagen, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir so einen Gedanken haben. Aber solche Gedanken und solche Gefühle sind nicht das Entscheidende. Denn Gott hat uns nicht berufen zum Erfolg. Gott hat uns nicht berufen zum Erfolg. Gott hat uns berufen zum treuen und gehorsamen Nachfolgen. Zu einem vertrauensvollen Leben mit ihm. Unsere Suche nach Zahlen, nach zählbarem Erfolg, gehört nicht zu Gottes Berufung. Gott sucht genau diejenigen, die Schwachen, die Armen, diejenigen, die enttäuschen, um sie groß rauszubringen. Der Knecht, wie er hier in unserem Text beschrieben wird, das ist kein Selfmade-Mann, der all seine Energie hier einsetzt und damit das Ruder noch einmal richtig rumreißt. Das ist nicht derjenige, der zeigt, ich bin der Mann, den ihr braucht. Er hat sich nämlich sich selber gar nicht zu dem gemacht, was er ist. Und in Vers 1 wird es so beleuchtet. Gott hat ihn auserwählt. Er hat ihn schon berufen, schon zu der Zeit, wo er selber als kleiner Zellhaufen im Schoß seiner Mutter war, im Leib seiner Mutter. Noch gar nicht erkannt. Gott beschenkt seinen Knecht mit dem Mund, mit einem Wort, das wie ein scharfes Schwert trennt, verletzt, um zu heilen. Gott macht ihn zu einem treffenden Pfeil, sagt er hier, der seinen Weg ins Ziel auf jeden Fall finden wird. Gott hält seine Hand über ihn, er verbirgt ihn, weil Gott ihn gebrauchen will zur rechten Zeit. Gott hat gesagt, ich will meine überragende Herrlichkeit an dir zeigen. Fällt euch was auf? Gott handelt. Gott beruft, er beschenkt, er verwahrt, er zeigt. Bei diesem Gott bin ich angesehen, bei ihm gelte ich was. Er ist für mich und er belohnt mich. Gott ist derjenige, der handelt. Ich bin nur das Werkzeug, was er gebraucht. Und hier zeigt sich auch die Bedeutung von diesem Knecht Gottes, von diesem hebräischen Wort. Auf der einen Seite heißt es nämlich, dass man sich unterordnet, ja, man könnte auch übersetzen Diener, Sklave ist, dass man ein Abhängigkeitsverhältnis hat, ein Beamter, ein Vasall, aber eben auch, dass man ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis zu diesem Gott hat. Das bedeutet Knecht Gottes. Und diesen Gott, den dürfen wir vertrauen, denn von diesem Gott hängen wir ab. Und dazu dienen auch immer wieder diese Krisen, die einsamen Momente in unserem Leben. Denn gerade da sagt Gott, ich sehe mehr als du. Ich mache mehr als du. Ich mache hier die Musik. Ich berufe dich, ich kräftige dich, ich bin für dich da, bei mir hast du die Anerkennung, bei mir bist du angesehen. Geh weiter, denn ich bin bei dir. Erfülle deinen Auftrag. Und das ist auch die Botschaft an uns. Wir sind berufen. Gott möchte dich kräftigen, wo du so schwach bist. Gott ist für dich, wo alles gegen dich erscheint. Du bist angesehen bei Gott, wenn auch nicht in deinem Umfeld. Gott ist bei dir. Diese Zusage gilt uns besonders, vielleicht sogar noch mehr als den Menschen damals. Sie wurden Knecht Gottes genannt, wir dagegen werden nicht Knechte Gottes genannt, sondern wir werden Kinder Gottes genannt. Aber es kommt noch besser, es kommt noch mehr. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen paradox. Hier ist jemand, der einen Zuspruch braucht, der sagt, ich habe hier ein Problem, ich habe den Eindruck, das bringt hier alles nichts. Und was macht Gott? Gott setzt noch einen drauf. Deshalb habe ich den zweiten Punkt überschrieben mit dem Titel Gott will mehr. Und er macht damit eine doch sehr überraschende Aussage für jeden Juden. Und vielleicht liegt es daran, dass die Juden diese Texte sehr ungern lesen. Er sagt in Vers 6, das, was ich bisher gemacht habe, das ist mir viel zu wenig. Mir ist es zu wenig, immer und immer wieder neu mich über dieses Volk zu erbarmen, dieses Volk Israel. Mir ist es zu wenig, dass ich von diesem Volk nicht ernst genommen werde. Mir ist es zu wenig, dass ich nicht ausgehalten werde von diesem Volk. dass es das macht, was ich nicht will, dass es fremden Göttern hinterherläuft und ich mich trotzdem über sie immer wieder neu erbarme. Mir ist es zu wenig, dass ich immer und immer wieder helfe, dass ich immer und wieder sie aus ihrer Klemme heraushole. Mir ist es viel zu wenig, dass sie nicht an mich denken und ich trotzdem für sie da bin. Das ist mir zu wenig. Mir ist es zu wenig, dass mein Herz für dieses Volk blutet. Das ist mir alles zu wenig, sagt Gott. Denn mein Herz blutet auch für alle anderen Menschen. Ich möchte dich, mein Knecht, zum Licht machen für alle anderen Menschen. Jeder soll erfahren, wer dieses Licht ist, das ich ihn retten will, sagt Gott. Jeder soll dieses Licht sehen können. Und unsere Verse sind eingerahmt davon. In Vers 1 geht es nämlich genau darum, da sollen alle Menschen von den entferntesten Inseln genau diese Botschaft hören. Gott sehnt sich nicht nur nach seinem Volk, er sehnt sich nach allen Menschen. Gottes Heilsbotschaft endet nicht an der Grenze Israels. Der hat die anderen Völker und auch uns Deutsche nicht vergessen. Er hat die Fernen noch nicht abgeschrieben. Die einmal die geografisch Fernen, aber auch diejenigen, die hier in ihrem Herzen fern sind. Gott geht denen nach, die von Sünde gequält werden, die Hunger haben, die merken, dass sie krank sind und einen Arzt brauchen. Keiner wird ausgegrenzt von Gott. Keine Gruppe, kein Volk, kein Mensch. Um alle bemüht sich Gott. Nach allen sehnt sich Gott mit seinem Herz. Alle bekommen die Chance auf Hoffnung, auf neue Hoffnung. Und um alle bemüht sich Gott. Auch wenn das bedeutet, immer wieder neu missachtet zu werden, ausgelacht zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Dieses Risiko geht Gott ein. Und das ist der Auftrag vom Knecht Gottes, von Jesus. Damit nimmt Advent und Weihnachten seinen Anfang. Einer, der das sehr schnell erkannt hat, und ich muss sagen, er ist mir das ist ein tolles Vorbild, dieser Mann, ist der Simeon aus Lukas 2, der von dem berichtet wird, dass er immer wieder neu im Tempel darauf wartet, dass Gottes Retter kommt. In Lukas 2, die Verse 30 und 32, dort sagt er, nun lass du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Advent und Weihnachten, da macht Gott sein Herz ganz weit für alle Völker, für mich. Es ist die Möglichkeit, Gottes Lichtgestalt zu begegnen. Und deswegen lohnt es sich an Advent durchaus mal sich zu besinnen, sich Zeit zu nehmen dafür, Gott zu danken für das, was er einem als Licht gibt. Und vielleicht nehmt ihr eine Frage heute mit in den dritten Advent. Wo hat Jesus dein Leben hell gemacht? Vielleicht setzt ihr euch heute Nachmittag bei Kaffee und Kuchen oder Plätzchen zusammen und unterhaltet euch mal genau über diese Frage. Was bedeutet diese Hoffnung denn für mein Leben? Wo ist mein Leben hell geworden? Ich muss sagen, ich habe diesen Vers gelesen und bei mir löste das sofort etwas aus. Ich musste automatisch an unseren Auftrag denken, den wir von Jesus bekommen haben. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Geht hin in alle Welt und sagt es den Völkern. Macht sie zu meinen Jüngern. Zeigt ihnen das Licht, denn ihr seid das Licht, sagt Jesus. Jesus gibt den Auftrag, den er erfüllt hat, nämlich Licht zu sein, an uns weiter. Für Gemeinde und auch für unsere Gemeinde ist es zu wenig, sich einfach nur um sich selber zu drehen. Denn damit verfehlen wir das eigentliche Anliegen von Gott, dass er nämlich alle Menschen auf dieser Erde retten will. Besonders auch die hier in Heidelberg. Gott gibt sich nämlich nicht mit weniger zufrieden. Und wenn wir in diesem Jahr ganz viel über persönliches, geistliches Wachstum gesprochen haben, über Aufbruch in Bibel und Dinge unseres persönlichen Lebens, so darf man das nicht isoliert betrachten. Wir versuchen uns nicht einen eigenen Heiligenschein zu basteln. Denn es ist kein Selbstzweck, über geistliches Wachstum zu reden. Denn es dient dazu, tiefer zu verstehen, was Gott von uns will. Es dient dazu, Gott zu dienen, ihn anzubeten mit unserem Leben, noch mehr dieses Licht scheinen zu lassen in meinem alltäglichen Leben. Und genau, gerade das wollen wir aufnehmen mit Aufbruch Montag. Wir sind berufen, hinauszugehen nach Indonesien, nach Peru, nach Südafrika und vor allen Dingen auch in eure Straßenbahn, an euren Arbeitsplatz, in die Schule oder in die Uni. Weil dort Menschen sind, die Licht brauchen. Weil dort Menschen sind, die Jesus brauchen. Weil er die Antwort ist auf die Schuldfrage des Lebens. Weil er die Antwort ist auf die Sinnfrage des Lebens. Weil er Hoffnung hat für unser Leben und über unseren Tod hinaus. Gott hat Jesus in die Welt geschickt, damit es hell wird hier. Und diesen Auftrag, den gibt er an uns weiter. Und vielleicht geht bei dem einen oder anderen jetzt dieses Lämpchen an, wie er in Vers 4 steht. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Ich möchte genau zu diesem Gedanken eine kurze Geschichte erzählen. Eine Mutter hatte die große Vision, ihren Sohn weiterhin am Klavierspielen zum Klavierspielen zu bringen. Er war nicht wirklich fleißig beim Üben, also hat sie sich gedacht, ich nehme ihn mal mit zu einem Klavierkonzert und vielleicht fängt er dann richtig Feuer, um nochmal so richtig auch zu Hause Gas zu geben. Und sie ging in dieses Konzert von einem sehr, sehr bekannten Pianisten und stellt sich dort in den Saal, unterhält sich mit dem einen oder anderen und auf einmal merkt sie, dass ihr kleiner Piefke weg ist. Sie ist völlig irritiert und sucht den Kleinen und irgendwann merkt sie, dass sich vorne auf der Bühne etwas tut. Dort sitzt ihr kleiner Junge am Klavier, was dort aufgebaut ist, und fängt an, eine Anfängermelodie zu spielen. Die Leute fangen an zu lachen und drehen sich zum Teil dahin, schauen ganz interessiert, aber irgendwie auch abfällig. Aber es gab jemanden, der genau diese Melodie gehört hat. Und während dieser kleine Kerl dort auf der Bühne spielt, betritt der Pianist, der an dem Abend spielen soll, die Bühne und gesellt sich zu diesem Jungen dazu. Und aus diesem kleinen Anfängerlied macht dieser Pianist eine wunderschöne Melodie. Und während die Leute vorher noch gelächelt haben oder den Jungen belächelt haben, werden sie jetzt in den Bann gezogen von dieser wunderschönen Melodie, die sich daraus entfaltet. Aber keiner bekommt mit, was der Pianist die ganze Zeit diesem Jungen sagt. Nämlich den Satz, hör nicht auf zu spielen, mach weiter. Das ist es, was Gott zu uns sagt. Gott macht die Musik und wir dürfen dabei sein. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Amen.